Machtdemonstration von Mercedes im Qualifying von Melbourne. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Guten Morgen.
Ja, Mercedes schnappt sich die Plätze 1 und 2. Russell fahren Tonelli, 13. trennt die beiden Silberpfeile. Und dann haben wir schon fast 18. Sekunden Rückstand dann zum drittplatzierten Isaac Hatcher. Das hat schon was von 2014. Ich meine, damals war es Daniel Ricciardo, der Dritter war. Ich glaube sogar noch weiter hinten. Aber auf jeden Fall ein enormer Rückstand für den Rest des Feldes. Zumindest jetzt mal beim Australien Grand Prix im Qualifying. Ralf, würdest du da einem der beiden Mercedes-Piloten schon zum WM-Titel gratulieren?
Nein, noch nicht. Aber wir haben 2,14er Ausmaße. Nur damals hat Mercedes mit Williams zum Beispiel als Kundenteam keinen richtigen Herausforderer gehabt. Das ist mit McLaren dieses Jahr anders. Ich hoffe, dass die da nochmal irgendwas finden, weil, naja, mehr oder weniger haben sie ja den gleichen Antriebsstrang. Mehr oder weniger, dazu können wir später nochmal was sagen. Aber es war schon eine Demonstration, es hat sich angekündigt. Man hat schon im Sommer letzten Jahres gehört, da ging es auch um Gedanken, die Max Verstappen hatte, wie gut ist Red Bull mit dem eigenen Antriebsstrang, ist Mercedes vielleicht doch überlegen mit dem neuen Reglement, und das ist alles so gekommen. Also das war eine Punktlandung und der Abstand im Rennen ist eher noch größer, glaube ich, als jetzt auf einer Runde.
Oh.
Und wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, wird es einen Doppelsieg geben. Alles andere wäre jetzt nicht realistisch. Wenn die sich jetzt ins Auto fahren, klar, dann das ist dann das Besondere. Aber ohne technische Probleme, rein nur von Speed und der Performance her, sind die jetzt in Melbourne erstmal nicht zu stoppen. Ich glaube, die werden auch aufpassen, dass sie nicht alle anderen überrunden, so wie es 98 schon mal war. McLaren, Mercedes.
Antonelli konnte am Ende ja überhaupt froh sein, dass er das Qualifying mitfahren konnte, denn er hatte diesen Einschlag im dritten freien Training, hat dann im Qualifying gesehen, wie sie das Auto noch finalisiert haben, damit er überhaupt noch mal rauskommt. Ja, und dann sprechen wir über die Frage, wann fährt Verstappen für Mercedes? Heute ist er es schon sozusagen gefahren, denn mit seinem Einschlag gab es die rote Flagge. Sie hatten bei Mercedes mehr Zeit, Antonellis Auto vorzubereiten. Er konnte rausfahren und ihm am Ende sogar den zweiten Platz noch holen. Ja, bleiben wir erstmal bei Antonelli. Wie stufst du seine Leistung ein?
Den Umständen entsprechend gut. Er ist noch blutjung. Man merkt, er merkt, er hat einen Sieger. Man merkt, dass er sich Druck macht, dass er, weil er weiß, er hat ein Siegerauto, dass er fahren kann. Und ich denke, Russell ist damit lockerer umgegangen. Der war, glaube ich, auch, ja, was heißt nicht am Limit, aber es sah ziemlich locker aus, wie er die Pole rausgefahren ist. Jede Runde war ja keine Blockieren, nein, das sah ziemlich relativ locker aus noch. Antonelli hat halt mehr gekämpft, hat den Abflug gehabt. Da war nicht sicher, ob die Mechaniker genug Zeit zwischen dem dritten freien Training und dem Qualifying, also genug Zeit hatten, das Auto aufzunehmen. Das ist ihnen gelungen. Es war ein bisschen Hektik in Antonellis Umfeld, das hat man auch gesehen. Weil dann gab es ja noch den Vorfall mit dem Kühlgerät, dass er aus Versehen am Auto gelassen haben. Das hat er dann verloren, dann ist noch was drüber. Also das zeigt, da war schon ein bisschen Hektik angesagt. Und im letzten Jahr mit dem Auto, das nicht überlegen war, wäre er wahrscheinlich noch nicht mal ins Q3 gekommen oder Q2. Und das ist halt dieses Jahr anders. Wenn du so ein überlegenes Auto hast, dann muss weniger schief laufen, dass du auch da vorne stehst. Das ist eindeutig so. Und Antonelli muss jetzt lernen, damit umzugehen, dass er gewinnen kann, nicht zu viel zu wollen. Ich denke, der Abflug, da ist er ein bisschen zu weit nach links gekommen und so ein bisschen auf so einen Grünstreifen, der da aufgemalt war und hat den Grip verloren. Das sind halt so die kleinen Sachen, die er jetzt noch abstellen muss. Rein vom Speed her ist er voll da. Und wie gesagt, man wird jetzt beim Start mit ihm reden, dass er nicht beim Start zu viel riskiert oder beziehungsweise umgekehrt Russell auch nicht, weil das wäre das Dümmste, was Mercedes machen kann, mit so einem überlegenen Auto einen Startcrash gegenseitig zu produzieren. Ich glaube, da werden die schon für sorgen. Und nochmal die Starts müssen wir jetzt mal abwarten, wie die jetzt nochmal laufen. Das ist nochmal eine andere Nummer, da ist der Ferrari normalerweise stark. Aber rein vom Speed her ist das natürlich ernüchternd gewesen für alle anderen heute.
Ja, absolut. Und wie ernüchternd war es für dich persönlich? Ich meine, du hast es ja in unseren Videos immer wieder gesagt, Mercedes wird vorne sein, die werden aufdrehen. Jetzt haben sie es wirklich gemacht, aber dass wir jetzt diese 1/8 haben, ist das dann doch vielleicht sogar ein bisschen mehr, als du auch erwartet hattest? Oder das ist ja Charles Leclerc nach dem Quali auch gesagt. Er hat so 1/5 erwartet, Rückstand, also zumindest von Ferrari-Seiten, jetzt sind es ja sogar 8.
Ja, das ist etwa der Abstand, den ich im Rennen erwartet habe. Im Qualifying nicht unbedingt. Das hat mich überrascht. Also, dass die locker auf Pol fahren, habe ich mir gedacht. Aber dass sie, ich sag mal, anscheinend nicht taktisch so langsam fahren können, dass sie weniger Vorsprung haben, um jetzt nicht gleich wieder politisch, dass alle mit politischen Finger auf sie zeigen, oh, also das geht doch nicht, überlegen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, wir sind gar nicht so froh, dass sie so überlegen sind, deswegen. So 4/5, 3/4, 5/10 locker vom Hocker geschüttelt, hätte ich gedacht, machen sie. Das war ist ein bisschen viel heute. Auch aus dieser, weil es natürlich Unruhe gibt. Jetzt, das hat man ja schon bei McLaren gesehen. Der Steller war ziemlich angeschnipst und hat so zwischen den Zeilen gefragt, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir mit dem gleichen Motor mehr Leistung rausholen können, also mehr Performance. Also da ging schon in die Richtung fast, haben wir nicht den gleichen Antriebsstrang wie das Werksteam? Nicht, dass er das direkt gesagt hat, aber irgendwo lag das im Raum, die Frage.
Ja, genau das wollte ich dich auch fragen. Ne? Er hat gesagt, wir brauchen mehr Grip, mehr Performance. Wir haben den gleichen Antriebsstrang, aber Russell ist schneller. Genau, das war sein Wortlaut. Ja, er sagt aber, gut, scheinen die bessere Arbeit zu machen, eben halt auch mit diesem ganzen Gemanage. Da haben ja auch die Teams gesagt, selbst im Qualifying haben die da noch rumprobiert, wie man wo die Energie spart und wieder ausgibt, sage ich mal, einsetzt. Ja, kannst du dir vorstellen, dass da Mercedes einfach, weil sie die Motor auch selber gebaut haben und mit dem Chassis und Co. das integriert haben, dass sie da einfach den Erfahrungsvorsprung schon haben gegenüber McLaren und Co.?
Von der Hardware dürfen sie ja denn kein B-Material liefern. Das muss schon alles das Gleiche sein. Aber ich denke, dass in der Programmierung der Batterie oder in der Software liegt das Geheimnis. Und andererseits, es sind ja keine McLaren-Ingenieure, die sich bei McLaren und Mercedes mut, das sind ja auch Leute aus Brixworth. Das heißt, denen absichtlich zu sagen, macht man da den ein bisschen langsamer, das glaube ich nicht. Ich denke einfach, es ist eine Gratwanderung. Es geht um die Abstimmung der Batterien und des Energiehaushalts. Und ich glaube, da hat das logischerweise das Werksteam die besten Ingenieure da sitzen und haben einen Vorteil. Ansonsten wäre es unfair. Und ich glaube, das ist jetzt Erfahrungssache von McLaren, A, das Auto besser zu machen, weil das haben wir vergessen. Das Auto von Mercedes ist ja auch gut. Und wenn Steller von Grip redet, meint er ja nicht den Motor, dann meint er ja mehr das Chassis und die Reifen. Also die Hoffnung, dass es noch spannend wird, ist auf jeden Fall, dass McLaren aufschließen kann. Die waren halt für mich zu weit weg mit diesem überlegenen Antriebsstrang, den Mercedes halt hat. Und ja, jetzt gab es wieder Diskussionen mit dem Verdichtungsverhältnis, dem Verbrennungsmotor. Aber ich meine, wir haben ja die ganze Zeit schon gesagt, Freunde, vorsichtig. Der Verbrennungsmotor ist nicht der große Vorteil, sondern es ist der Elektromotor mit allen seinen Systemen. Das hat man heute ganz deutlich gesehen und es wird im Rennen wahrscheinlich noch deutlicher. Der Verbrennungsmotor ist das eine, aber der wahre Vorteil liegt jetzt auf der Elektroseite.
Ja, auf jeden Fall Wahnsinn. Auch Wahnsinn, was so andere Mercedes-Teams damit machen. Also wenn ich mir Alpine und Williams anschaue, 14, 15, 16 und 21, aber vielleicht sprechen wir darüber noch später, aber nur um das mal einzuordnen, was dann doch das Werksteam da anders macht. Ich meine, die anderen haben ja eben auch den Motor. Du hast ja gerade gut erklärt, was da Mercedes, das reine, genau, Werksteam eben anders macht. McLaren, jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen. 5 und 6 die Plätze, Piastri vor Norris, 8 und 9/10. Ich finde, bei allen Interviews nach dem Qualifying wirkte Norris auf mich schon wie der Entspannteste. Ich meine, er hat jetzt halt seinen WM-Titel in der Tasche und der merkt jetzt auch, ja gut, das war dann auch vielleicht meine einzige Chance, oder?
Ja gut, wir haben noch nicht mal das erste Rennen hinter uns, das erste Qualifying. Nochmal vom Abstand her ist Mercedes halt das Werksteam total überlegen. Wenn man die beiden wegnehmen würde, wäre es ganz schön spannend dahinter, muss man sagen. Aber die sind nun mal halt da und es ist, wie es ist. Jetzt warten wir mal ab. Wahrscheinlich wird es einen Doppelsieg geben. Nochmal, alles andere wäre jetzt unrealistisch. Da muss schon was passieren, was Ungewöhnliches. Und dann hoffen wir mal nochmal, dass McLaren aufschließen kann und vor allen Dingen Antonelli so den Rosberg macht, wenn Russell jetzt der
Okay.
Hamilton von 2014 wäre.
Ja, eben, also wir sind auch ganz am Anfang des Entwicklungszeitraums des Reglements.
Ja, das kommt jetzt noch dazu.
Genau.
Das wird ein Entwicklungsjahr wieder. Aber Mercedes ist halt schon von Anfang an mit Abstand am weitesten, das ist auch klar.
Und die können eben auch weiterentwickeln, das darf man natürlich auch nicht vergessen, bei denen ist jetzt vielleicht auch noch nicht, also ist ja noch nicht das Limit ausgereizt. Gut, dann haben wir die Kundenteams, die da hoffentlich vielleicht irgendwie noch was machen können. Und dann, gut, das ist ja gesagt, ab 1. Juni dann die neuen Messmethoden. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das Kräfteverhältnis dann vielleicht sogar, ja.
Ich befürchte, es wird sich nicht so viel ändern, weil ich bin ja der Meinung, die Messmethoden beziehen sich ja nicht auf die Elektroseite des Antriebs und da ist für mich der Vorsprung da.
Ja, aber so eine kleine Hoffnung könnte es sein, oder?
Ja, die stirbt zuletzt. Ja. Ich mache mir da jetzt keine große Hoffnung. Ich glaube, das betrifft ja dann auch schon wieder McLaren.
Also, ja, stimmt, das bremst dann die Konkurrenz auch ein.
Die anderen müssten, also Red Bull, Ferrari, die müssen jetzt Gas geben.
Gut, dann machen wir doch direkt mal da weiter. Red Bull, Isaac hat schon seinem ersten Qualifying für Red Bull auf Rang 3. Gut, ihm haben halt 18. gefehlt, nichtsdestotrotz. War direkt mal da in der Pressekonferenz. Hättest du das so erwartet? Ich nehme mal an, eher nicht, ne?
Nein, ich hätte auch nicht erwartet, dass er Max Verstappen schlägt im ersten Qualifying, aber das hat ja seine Gründe.
Ja.
Es war ja ein kampfloser Sieg. Aber er hat einen guten Job gemacht. Ich meine, er ist der Beste, best of the rest. Also kann er sich wie ein kleiner Sieger fühlen. In seinem ersten Qualifying für Red Bull, das steht mal fest. Er hat keine Fehler gemacht, aber schnell. Ja, und hat jetzt schon dafür gesorgt, dass es keine, erstmal nicht und wahrscheinlich das ganze Jahr nicht mit so einem Auftritt, keine große Fahrerdiskussion, was den Platz neben Max Verstappen betrifft. Da hat er schon mal ein Statement gesetzt.
Ja, absolut. Starke Leistung, guter Einstand. Und dann haben, ja, Verstappen müssen wir natürlich drüber sprechen. Der hatte in Q1 den Unfall. Die Hinterräder haben blockiert. Am Ende von Startziel hat er sich gedreht. War nur noch Passagiers eingeschlagen, hat die Hände nicht vom Lenkrad weggenommen. Hat sich dann noch so ein bisschen ans Handgelenk gefasst. Gab dann aber eine Warnung, hat er danach auch gesagt. Aber Ralf, was steckt denn dahinter, hinter diesem komischen Unfall?
Tja, was genau passiert ist, warum das passiert ist, weiß ich. Aber was passiert ist, die Hinterachse hat abrupt blockiert. Dann hast du als Fahrer keine Chance, das Auto hat sich gedreht und das war's. Das darf nun mal nicht passieren, weil man kann, wenn man sich verbremst, dann blockieren meistens die Vorderräder, aber das war ja, als wäre ein Motor festgegangen, irgendwas ganz, ganz komisch. Ob der Motor viel zu abrupt abgebremst hat, diese sogenannte Motorbremse, keine Ahnung, aber ein Fahrfehler war es mit Sicherheit nicht und das hat jetzt nicht der Stimmung von Max nochmal positiv beigetragen, dass das Auto, von dem ich jetzt erfahren habe, das sowieso 10 Kilo zu schwer ist. Da wird bei Red Bull ja schon von einem Fat Bull gesprochen.
Ui.
Also 10 Kilo Übergewicht, das trägt jetzt nicht zu seiner allgemein positiven Stimmung bei. Weil Lust zu fahren hat er ja auch nicht. Oder die Autos so fahren zu müssen, damit man erfolgreich ist, dazu hat er keine Lust. Das hat er ja offen auch kommuniziert. Und dann geht das Auto auch noch kaputt. Und realistisch gesehen wäre er auf Platz 3 gewesen. Ohne jetzt hat er da böse, glaube ich, dass Max schon vor ihm gewesen wäre. Und ja, jetzt startet er von hinten. Das ist zum Glück auch nochmal ein Spannungseffekt morgen.
Ja, eben, der Überholkönig der Formel 1 wird von hinten losfahren. Der kann direkt mal zeigen, was in dem neuen Reglement so drinsteckt. Eben, du hast auch gerade gesagt, Verstappen wäre vor ihm gewesen. Das ist natürlich jetzt auch so die Frage, die sich wahrscheinlich
Das ist natürlich spekulativ, aber das ist das Wahrscheinlichste, was man annehmen kann. Sorry.
Gut, im dritten Training war Hadjian ein Zehntel schneller als Verstappen, aber gestern im Training waren es 6 Zehntel Vorsprung für Verstappen. Wenn wir die jetzt aber mal so runterrechnen, dann hätte Verstappen nur knapp 2 Zehntel Rückstand gehabt auf Russell und wäre auf Platz 2 gewesen, aber das ist nicht so einfach, ne?
Nee, ich glaube, Antonelli hätte er auch nicht geschafft. Die haben nochmal draufgelegt. Also, ich glaube, hat ja einen guten Job gemacht. Gehen wir mal von 1 bis 2 Zehntel aus, die Max schneller gewesen wäre. Er fühlt sich ja auch mit so einem übergewichtigen Auto auch deshalb nicht so wohl, weil es wieder untersteuert. Die hatten mal 2022, hat der Red Bull 22 Kilo Übergewicht, was zum tierischen Übersteuern führt am Anfang der Saison. Und da war Perez ab und zu schneller als Verstappen, weil das Autos sind, mit denen er nicht gut klarkommt. Der braucht giftige Hinterachsen, nicht so giftig wie heute natürlich. Und nicht so ein träges Einlenken, was Untersteuern gibt. Und je mehr Übergewicht anscheinend der Red Bull hat, desto mehr untersteuert er. Das kommt wahrscheinlich hat schon ein bisschen entgegen gerade, aber nochmal, ich denke, ist jetzt nicht unrealistisch zu sagen, dass er Dritter gewesen wäre, und aber auch nicht mehr, weil der Abstand zu Mercedes einfach zu groß.
Ja, aber gut, die 10 Kilo ist, ich will jetzt nicht wieder künstlich Spannung reinreden, aber ist ja auch nochmal ein Potenzial von Red Bull, wo man Rundenzeit finden kann.
Ja, ja, absolut. Aber die kriegst du ja nicht von einem Rennen auf das andere weg. Ja. Oder man macht die Radikalkur wie Max jetzt. Zynisch gesprochen. Also das braucht schon 3-4 Rennen mit neuen Teilen, die nochmal leichter werden, um die 10 Kilo abzuspecken. Und das hört sich jetzt nicht viel an, aber da reden wir je nach Strecke von 3-4 Zehnteln.
Ja. Wir haben gestern über 10 Kilo. Du hast gestern von Unterboden gesprochen, dass es da eventuell dann zum Teilemangel kommt. Das ist ja glaube ich, das Wort des Wochenendes, Teilemangel. Jetzt ist er auch wieder durchs Kiesbett gesprungen, muss man schon fast sagen, und dann eingeschlagen. Könnte das Verstappen vielleicht morgen auch noch zum Verhängnis werden?
Das muss man jetzt checken, was an dem Auto kaputt ist. Ich glaube, sie haben ja Antonelli, das Auto haben sie ja auch hingekriegt bei Mercedes, und ich sehe die Schäden jetzt ähnlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Teile kaputt sind, aber ich denke, sie werden das Auto aufbauen können, und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, das wissen sie ja selbst, und sie müssen das ja jetzt genau checken, was da wirklich kaputt ist und was sie ersetzen müssen.
Ja. Gut, Ralf, dann kommen wir mal zu dem Team.
Also theoretisch kann es auch sein, dass Max aus der Boxengasse startet. Das ist dann auch egal, ja. Da wo er losfährt.
Gut, Ralf, dann kommen wir mal zu dem Team, das noch die Bestzeit bei den Testfahrten gezeigt hat und auch letztes Jahr bei den Testfahrten richtig stark war. Da hat man sie eigentlich schon neben McLaren ein bisschen in den Titelkampf reingeredet. Ja, und jetzt hat man Ferrari auch irgendwie ziemlich weit vorne erwartet, und jetzt fehlen der Scuderia tatsächlich 18. und Hamilton fast sogar eine Sekunde. Ja, auch Leclerc war enttäuscht, war so ein bisschen versteinert beim Interview. Er hätte so eine halbe Sekunde erwartet, aber dass man dann doch 18. dahinter ist. Man war total überrascht, dass Mercedes aufgedreht hatte oder dass sie so weit vorne sind. Hatten aber alle ja eigentlich so kommuniziert, also so von den Journalisten. Deswegen hat mich das ein bisschen überrascht, dass er da so, ja, baff war. Ja, Ferrari jedenfalls auf 4 und 7. Hast du da auch von der Scuderia mehr erwartet?
Ja, ich habe mich auch ein bisschen blenden lassen. Also grundsätzlich sind die nicht schlecht. Nicht, dass man jetzt Ferrari in die Tonne tritt. Aber erfahrungsgemäß, egal welches Reglement, hat jedes Team so seine eigene Philosophie und seine eigene Strategien, wie man Testfahrten macht. Ob das jetzt ein Verbrennungsmotor allein ist, Hybrid, die einen fahren mit 60 Kilo, die anderen mit 80, und Ferrari hatte immer wieder den Trend, ein bisschen bei den Tests weniger Sprit zu fahren.
Ja.
Und das haben sie jetzt in Bahrain gemacht, sonst wäre der Abstand einfach nicht jetzt so zu erklären. Sie sind trotzdem gut dabei, und Leclerc hat gesagt, er hat ja auch nicht alles aus der Qualifying-Runde rausholen können. Die ist halt sehr kompliziert mit den Autos. Du musst die Batterie vollgeladen haben, aber wenn du die Batterie in der Einführungsrunde volllädst, verlierst du wieder Reifentemperatur. Das ist wirklich so eine Gratwanderung, dass alles zusammenpasst. Das hat Mercedes halt drauf, und das haben alle anderen, glaube ich, nicht ganz so hingekriegt. Dass sowohl Reifen, die einen, Mercedes kann zum Beispiel sofort eine schnelle Runde fahren, die anderen müssen nochmal eine Einführungsrunde fahren und. Also da ist noch viel Luft nach oben, wie man das am besten hinkriegt. Das ist auch streckenspezifisch anders. Also kann sein, dass jetzt bei den nächsten Rennen vielleicht Mercedes nicht ganz so überlegen ist, aber naja, schauen wir mal. Also die anderen sind jetzt gefordert, so schnell wie möglich die Lücke zu schließen, und das ist nicht einfach. Da gehört auch Ferrari dazu. Überrascht war ich nicht. Ich war eher überrascht, dass also ich dachte, sie sind zumindest hinter Mercedes Nummer 2. Das haben sie nicht geschafft in Melbourne und das hat mich ein bisschen überrascht. Ansonsten, finde ich, haben sie immer noch einen guten Job gemacht.
Ja, stimmt, das ist auch ein Punkt, ne? Bei Mercedes hat wirklich alles geklappt, aber bei allen anderen Teams haben wir da schon immer so ein paar Sachen gehört. Ist jetzt auch wirklich viel Neues und eben ist ein paar, zwei Warm-Up-Laps gefahren und Co., damit der Batterie, ja, vieles neu für die Formel-1-Teams da. Aber Leclerc hat immerhin Hamilton geschlagen, knapp 2 Zehntel davor. Also ich meine, für Hamilton sind da, also ja, 1,5 Zehntel sind es, ist er eigentlich schon mal gut für ihn, oder? Im Qualifying, ich meine, der war zwar hoch motiviert vor der Saison, gesagt, in dem Auto steckt seine DNA, den Lewis vom letzten Jahr gibt es nicht mehr. Was denkst du, wie denkt so ein Hamilton über diese 1,5 Zehntel? Er steht aber auch 3 Plätze hinter Leclerc.
Tja, was denkt er? Er hätte gerne Leclerc geschlagen und ich glaube, er übertreibt ein bisschen in dem Auto steckt seine DNA. Er meint wahrscheinlich die E-Mails, die er ständig geschrieben hat an Techniker und Ferrari und Fiat-Chefs. Aber ich weiß nicht, ob wirklich die Techniker seine Tipps angenommen haben, wie auch immer die waren. Also für mich ist es ein gutes Auto, der Ferrari, aber trotzdem, warum auch immer, noch besser für Leclerc. Der kommt einfach im Durchschnitt gesehen besser klar mit dem Fahrer, ist halt diesen Tick schneller und dass Hamilton 1,5 Zehntel wenigstens dran ist, ist jetzt nicht so schlecht, also damit kann er leben, aber er wäre natürlich glücklicher, wenn er vor Leclerc steht. Das ist bei jedem Rennfahrer so. Wenn Leclerc hinter ihm stehen würde, wäre er auch nicht zufrieden. Also das ist schon realistisch, der Abstand der beiden. Das habe ich schon so erwartet.
Ja, und du hast es eben schon angesprochen, schauen wir mal, was da beim Start möglich ist für Ferrari. Ich meine, da ist er jetzt so ein Platz 4 von Leclerc in Richtung Rang 1, also die Anfahrt bis Melbourne, na gut, die ist jetzt nicht mega lang, aber schon ein gutes Stück. Denkst du, dass da vielleicht sogar ein Roter ganz vorne aufleuchtet nach Kurve 1?
Wenn die nicht bei dem letzten Bahrain-Test diese neuen Startprozedere trainiert hätten, wo man den anderen ja die Möglichkeit gibt, den Turbolader so auszuladen, dass er praktisch beim Start doch nicht so in den Keller, dass der Motor nicht so bei den anderen in den Keller geht, dann hätte er ja. Aber ich glaube, die haben sich ein bisschen angepasst. Ich habe gestern so ein bisschen, haben sie ja die neuen Startübungen gezeigt oder die Teststarts. Das sah jetzt dann nicht mehr ganz so extrem überlegen aus, wenn man so Ferrari mit den anderen verglichen hat. Also da gab es von McLaren oder den anderen Ausstatts, die jetzt auch nicht so schlecht waren. Also ich glaube, der Riesenvorteil, den Ferrari hat beim Start, der ist nicht mehr da.
Ja, das haben sie ein bisschen entschärft. Und das muss man auch sagen, ist schon auch ziemlich unfair Ferrari gegenüber, oder? Dass sie das angepasst haben, weil sie haben letztes Jahr das schon angesprochen und gesagt, dass wir es ändern müssen im Reglement, weil es da Probleme geben wird. Dann haben sie ihren Turbolader verkleinert. Eben damit sie beim Start diesen Vorteil haben, wenn wir es nicht ändern. Dann ändern sie aber dann doch das Startprozedere. Also es ist schon mies, ne?
Ja, das finde ich, da spielt Ferrari auch sehr fair, weil es geht ja um Sicherheit ein bisschen und sie haben sich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Aber klar, die haben, was das betrifft, den besten Job gemacht und den Vorteil haben sie jetzt leider verloren. Das ist nicht schön. Aber ist es schön, dass man Mercedes jetzt einbremst mit dem Kräftefeld, obwohl die FIA anscheinend ihnen das erlaubt hat. Ja, das ist immer so, wenn einer eine gute Idee hatte, dann gehen die anderen hin und wollen irgendwelche Gründe finden, dass der Vorteil weg ist, den man sich da erarbeitet hat. Das ist aber in der Formel 1 schon immer so. Ja, aber ich finde es schade für Ferrari, die da den besten Job gemacht haben, dass dieser Riesenvorteil wahrscheinlich nicht mehr da ist.
Ja. Gut, ja, McLaren hatten wir schon da noch in der Nachtrag. Also Norris hatte ja den Frontflügelschaden und warum die den nicht gewechselt haben, Ralf, weil sie einfach von der Spezifikation nur einen hatten, ne?
Ja, so wie Steller verstanden hat, ja. Kommt ein neuer jetzt, wo auch immer der herkommt, fürs Rennen können sie ihn auswechseln, aber jetzt, heute im Qualifying hatten sie keinen anderen, also mussten sie den irgendwie so gut wie möglich reparieren.
Bin ja nicht immer Fan von Norris Aussagen, aber den, als er dann rumgescherzt hat, was ihn das an Zeit gekostet hat mit dem Frontflügel, hat er gesagt, 1 Sekunde. Aber halt an Anspielung, dass er sonst die Pole geholt hätte. Gut, Ralf, dann hinter den Top-Teams. Lawson, Lindblad. Also Lindblad, Rookie direkt in Q3. War jetzt 1,3 Sekunden, aber der ist auch keine gute Runde gefahren. Nichtsdestotrotz insgesamt ein richtig starkes Qualifying, oder? Von ihm und generell absolut. Von Racing Bulls.
Ich glaube, immer noch keinen PKW-Führer schon, weil er keine Zeit hatte, den bisher zu machen. Und wie gesagt, er hat jetzt 3 oder 4 Rennen Zeit Verstappen den Titel jüngster Rennsieger aller Zeiten wegzunehmen. Da müssen wir jetzt gucken, wann er geboren ist und wie viele Tage. Es muss jetzt bald passieren. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, das schafft er nicht. Aber Lindblad, ja, absolut eine Bereicherung. Super Job gemacht, er ist ein Rookie. Wahrscheinlich hat er den kleinen Vorteil, dass er vorher gar nicht so viel Formel-1-Erfahrung hat, um sich jetzt total umstellen zu müssen, was dieses neue Autofahren betrifft. Das ist, glaube ich, schon ein Vorteil, dass er da praktisch von Anfang an mehr oder weniger mit den Autos jetzt zu tun hat. Aber es geht ja um das Metall, um das Nervenkostüm. Und er hat Lawson ganz schön unter Druck gesetzt. Bis zum letzten Qualifying-Segment war er eigentlich immer schneller. Aber grundsätzlich hat Racing Bull ist für mich, wenn man die Testfahrten betrifft, die positivste Überraschung.
Ja, und damit waren sie auch vor Audi, Platz 10 und 11. Aber Audi hat es in Q3 geschafft, aber dann auch nicht weiter.
Ja.
Bortoleto vor Hülkenberg, knappe Sache. Hülkenberg war jetzt trotzdem nicht groß geknickt. Von Platz 11 ist ja auch ein aussichtsreicher Startplatz und ein sehr guter Einstand. Oder ein guter Einstand, kannst du ja gleich mal bewerten von Audi. Ja, Bortoleto ist dann ausgerollt, hat es dann nicht mehr in die Box geschafft. Und da dann die Marshalls eingreifen mussten, war es dann für ihn vorbei. Ja, wie stufst du Audis erstes Qualifying ein?
So wie sie in den letzten Jahr auch waren. Da hat man auch immer gesagt, Hülki kann er Q3 schaffen oder Bortoleto. Also ich sah das Qualifying von der Performance sehr ähnlich wie letztes Jahr. Das heißt nicht, dass Audi keinen guten Job gemacht hat. Aber was ich jetzt von Audi erwarte, ist, die sind im Soll. Keiner kann sagen, dass es schlecht. Aber das Potenzial, das die haben, gerade was den Motor betrifft, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Und jetzt müssen sie zeigen, dass sie sich mehr entwickeln können dieses Jahr als die anderen. Das ist jetzt die Aufgabe, die sie haben. Aber fürs erste Qualifying, und wir haben ja gestern gesagt, das wird auch so kommen, sie werden mit den Racing Bulls um die Punkte kämpfen. So sieht es halt nach dem Qualifying aus. Und wenn sie das schaffen, alles gut, Daumen hoch. Und dann sind sie halt gefragt, wie man sich weiterentwickelt im Laufe der Saison. Da erwartet man halt vom deutschen Automobilhersteller, ich meine, wir sehen ja jetzt, wo Mercedes steht, da liegt die Latte dann schon hoch, dass man dieses Entwicklungspotenzial dann auch sieht, dass Audi mehr hat als alle anderen.
Ja. Haas hat sich so ein bisschen stabilisiert, war sehr nah dran. Es wird schon jetzt auch kein Selbstläufer, morgen Punkte zu holen, da muss auch erstmal ins Ziel kommen.
Ja gut, Haas ist ja auch ein bisschen abhängig von Ferrari. Da kriegen sie ja die meisten Teile von und den Motor vor allen Dingen. Und je besser Ferrari ist, desto besser ist Haas. Und da Ferrari ja auch heute leider ein bisschen die Klatsche gekriegt hat von Mercedes, leidet der Haas da auch ein bisschen drunter. Aber wie gesagt, die sind schon im Bereich mehr oder weniger von den Racing Bulls und Audi. Das sind die drei Teams, die erwarte ich so ein bisschen im Clinch, im oberen Mittelfeld.
Clement davor, Ocon, da geht es auch so weiter, wie es im letzten Jahr ungefähr aufgehört hat. Gut, ja, dann genau, Alpine Williams noch mit massiven Problemen. Ja, Aston Martin nehmen wir auch noch mit rein, Ralf. Immerhin Cadillac geschlagen, Fernando Alonso, aber auch nur, Stroll ist gar nicht erst mitgefahren, genauso wie das dritte Training nicht. Kann man da schon sagen, ein Erfolgserlebnis für den Spanier?
Sagen wir maximale Schadensbegrenzung.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er morgen das Rennen zu Ende fährt. Das ist eigentlich gar nicht möglich nach den Aussagen, die man so gehört hat mit den Batterien. Sie haben nur zwei, die Vibrationen sind so stark, wo auch immer die herkommen. Also wenn Alonso oder Stroll das Rennen zu Ende fahren würden, das wäre schon ein Wunder. Dass sie schneller als Cadillac sind, ja, aber gucken wir mal wirklich hin, wo Cadillac steht. Also, ich glaube, da wäre Bernd Meilen auch schon in der Nähe mit dem Safety Car. Also, aber das ist jetzt kein Vorwurf an Cadillac. Die haben in einem Jahr das Team jetzt praktisch aus dem Boden gestampft, jetzt sitzen sie da und sind gefahren, haben auch keine großen Probleme gehabt, aber der Speed fehlt halt total. Also das ist schon, im Moment ist Cadillac, was Speed betrifft, eine Klasse für sich und zwar unten gesehen. Und die müssen jetzt einfach gucken, wo sie die Geschwindigkeit herkriegen. Ist aber kein Vorwurf, war zu erwarten.
Ja. Ja, Perez hatte schon bei den Testfahrten so ein bisschen gesagt, ja, also dann von der Pace ist das nix. Und er jetzt auch direkt am Qualifying, ja, Leute, super Einstand, aber auch gesagt, so, jetzt müssen wir nur noch Pace finden. Also ich glaube, der wird schon geduldig, ne?
Ja, aber ich meine, sie haben die meiste Luft nach oben.
Ja.
Jetzt müssen sie gucken, wie sie das machen. Das liegt ja nicht nur am Motor oder gar nicht am Motor, weil der Ferrari-Motor ist ja nicht schlecht, sondern das muss ja am Chassis liegen, dass sie wenig Abtrieb haben und wenig Erfahrung. Also das Auto ist halt, fährt noch meilenweit hinterher von der Performance und da müssen sie jetzt halt langsam sich verbessern.
Ja. Da du auch eben bei Audi noch das mit der Motorenentwicklung so angesprochen hast, dass die Antriebsstränge sind ja homologiert und es ist hochkomplex, das Reglement, was da wie weiterentwickelt werden darf. Also die schlechteren Teams dürfen bei den Performance-Nachteilen mehr ausbessern als die guten Hersteller. Also es ist wirklich verrückt und was wirklich jedes einzelne Detail aufgelistet, was wie angepasst werden darf. Müssen wir auch mal noch eine Geschichte zu machen. Gut, Ralf, dann einfach mal so eine generelle Frage. Ich habe mir gestern auch so ein paar Onboard-Runden angeschaut. Jetzt heute im Qualifying haben wir das auch gesehen. Also ich werde immer noch nicht so richtig warm mit dem neuen Fahren. Und die Piloten haben sich da auch immer noch so ein bisschen kritisch geäußert. Und keiner sagt, es ist das beste Auto, was ich je gefahren bin. Ich finde es ganz komisch, wie die auf den Geraden erstmal maximal Geschwindigkeit verlieren, dass die Gasannahme weggeht und die dann aber trotzdem halt am Limit bremsen, aber halt irgendwie später, weil sie auch Geschwindigkeit schon verloren haben durch dieses Superclipping und Lift and Cross und Co. Und dann sind sie in den Kurven aufgrund des geringen Abtriebs aber irgendwie trotzdem am Limit und vor allem beim Rausbeschleunigen sehen wir das, wie die dann doch kämpfen. Das sieht aber irgendwie alles ziemlich komisch aus. Wie ist so dein Eindruck jetzt nach den ersten Sessions?
Naja, von den Zeiten her ist so, von den reinen Abständen her, wenn man mal das merkwürdige Anti-Formel 1 nötige Autofahren weglässt, ist es okay. Aber natürlich ist es auffällig, dass die genau das Gegenteil von dem machen, warum sie eigentlich Kart angefangen haben, nämlich versuchen, schneller zu sein wie der andere, in jeder Kurve später bremsen, jede Kurve schneller fahren. Und jetzt geht es halt darum, ja, wo fahre ich, die Kurve fahre ich jetzt mal lieber im niedrigen Gang und langsamer, als ich könnte, damit ich hinten im letzten Sektor, wo ich oder auf der Gerade die Power brauche. Das ist natürlich völlig unnatürlich und geht gegen jede DNA, die der Formel-1-Fahrer eigentlich hat, besonders Max Verstappen, das hat er ja auch damit sagen wollen. Und was heute auffällig war, gerade onboard, ich meine, wenn man gesehen hat im zweiten Sektor, wie sie eine Linkskurve, wo du normal eher hochschaltest, nochmal zurückgeschaltet haben, um die Energie, das war richtig zu sehen, das ist unnatürlich. Normal letztes Jahr hättest du gedacht, die sind jetzt in der Auslaufrunde. Und die waren aber voll im Qualifying in ihrer besten Runde. Dann hast du selbst bei Russell gesehen, der schaltet da nochmal zurück. Und da denkst du, oh, das sieht aber langsam aus. Und trotzdem kommt dann Pink als Sektorzeit.
Ja.
Das sieht unnatürlich aus.
Und du hast schon gesagt, sie sind ja trotzdem halt schnell. Also wir sind jetzt 3,5 Sekunden von der Polzeit des Vorjahres entfernt. Das ist ja schon mal so am Anfang des Reglements in Ordnung. Eben weil wir halt auch auf den Geraden eigentlich schon ziemlich schnell sind. Aber dann halt auch wieder irgendwie, es ist einfach verrückt. Also ich werde auch nicht
warm. Die Autos haben ja auch weniger Abtrieb durch das
Reglement. Ja, da verlieren sie auch wieder, ja.
Da kommt ja alles dazu. Und die Reifen haben nicht mehr so viel Grip und.
Also
der Speed ist okay, auch, aber die Art und Weise, auf den Speed zu kommen, die entspricht normal nicht der DNA eines Formel-1-Fahrers. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, am Ende vom zweiten Sektor auf der Geraden, da hört man das auch wieder, die Geschwindigkeit abfällt. Gestern onboard waren das irgendwie 50, 60 km/h. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Qualifying war. Und dann fahren sie diese links, rechts auch nicht so wie früher. Halt beim Rausbeschleunigen dann wieder schon, weil sie dann ja wieder boosten. Also auch das ist ganz wild. Und mit den Gängen, das hast du auch erwähnt. So, und jetzt seid ihr da draußen gefragt, eure Eindrücke, wie ihr das findet, das neue Fahren der Formel 1. Habt ihr das auch in den offiziellen Sessions mal gesehen? Also ich bin da noch kein Fan von. Jetzt haben wir morgen mal das erste Rennen und gucken uns das mal an. Vor allem, was so ein Verstappen dann davon hinten macht, wie man auch überholen kann, ist ja auch ein interessanter Aspekt. Und Ralf, dann kommen wir mal zu einem, der kann einfach Gas geben, wie er will, auch wenn es da auch Hybridantriebe ja gibt in der IndyCar. Und das ist nämlich Mick Schumacher, Platz 4 in seinem ersten Oval-Qualifying. Ja, nach dem doch ernüchternden Saisonstart mit dem frühen Aus, gut, da konnte er nichts für, in St. Petersburg jetzt.
Naja, was heißt, er konnte nichts für? Natürlich konnte er für den Unfall nichts, aber er hatte halt beim Qualifying
Ach
die
so, ja,
Probleme
gut.
und ist deshalb hinten losgefahren. Und da hast du halt schneller die Arschkarte gezogen, wenn es kracht, dann eher weniger vorne, sondern im Mittelfeld oder hinten, wenn es staut. Also, das ist jetzt keine Kritik. Das war eigentlich das Problem beim ersten Rennen, dass er im Qualifying zu weit hinten war. Aber was jetzt das Oval betrifft, sensationell. Der
Ja.
kriegt auch nur Lob von allen Seiten.
Platz 4,
Weil es ein
ja.
ganz anderes Autofahren nochmal ist und vierter Platz im ersten Oval Qualifying, mein lieber Mann. Da, das ist richtig gut.
Ja, genau, zweitbester Honda-Fahrer, nur sein Teamkollege war schneller. Graham Rahal, der Sohn des Mitteambesitzers, also richtig starke Leistung. Und hat auch einige erfahrene Ovalpiloten hinter sich gelassen, ne? Scott Dixon und
Ja,
Co.
aber das Team scheint gutes Auto jetzt auf dieser Rennstrecke, auf diesem Oval zu haben, sonst wäre ja auch der Teamkollege
Ja.
nicht so gut. Die haben da wohl im Qualifying anscheinend alles richtig gemacht, auch eine gute Abstimmung gefunden. Und nochmal, Rahal hat natürlich viel mehr Erfahrung, was Ovalrennen betrifft, aber jetzt muss Mick ganz ruhig bleiben, sich freuen, dass er es im Qualifying hingekriegt hat. Aber es kommt ja noch das Rennen und das ist wieder was anderes.
Ja.
Da muss er halt gucken, da hast du schnell einen Fehler gemacht. Das hat Timo Glock heute ganz gut beschrieben, wo da die Grenze ist, wie die Autos sich verändern, wenn mehr Grip ist und so weiter und so fort. Also da hat er ja auch noch keine Erfahrung, aber bisher alles richtig gemacht.
Ja, absolut. Aber dass das auch mal schnell böse ausgehen können, was ja auch Ralf Schumacher mal gesagt hat, hat Will Power, der erfahrene Pilot, da gezeigt. Dem ist das Heck ausgebrochen und der ist dann schön eingeschlagen. Aber zum Glück auch mit der Heckseite, dass das für ihn alles recht glimpflich ausgegangen ist. Ja, genau, was Glock gesagt hat, es ist mit diesem schmalen Grat zwischen eben diesem Drift und dem Speed durch die Kurve, ja, den perfekten Sweet Spot zu finden. Ja, was erwartest du da von Mick Schumacher heute? So ein Top-10-Ding, dass er das zumindest irgendwie rettet oder einfach
Ich
Erfahrung
erwarte
sammeln?
gar nichts.
Ja.
Ich freue mich erstmal, dass er seit langem mal wieder eine richtige Visitenkarte abgegeben hat. Im Prinzip seit den Haas-Zeiten hat man ihn ja eher immer kritisiert und unfair behandelt, würde ich das mal nennen. Und das freut mich für ihn, dass er jetzt halt wieder so ein Ausrufezeichen gesetzt hat. So, oh Gott, das war aber was Besonderes, als Rookie jetzt gleich auf Platz 4 in einem Ovaltraining zu fahren. Das freut mich für ihn, dass da wahrscheinlich diese Schumacher-Gen da plötzlich dann doch vielleicht mal kurz wieder rausgekommen ist.
Ja, und man muss auch sagen, also von allen Rookies, und er zählt ja als einer in IndyCar, war er klar der Beste. Und er hat auch den anderen Teamkollegen Louis Foster geschlagen. Ich denke mal, da ist Mark Forster. Ich habe immer so auf Witze jetzt gemacht, aber es ist Louis Foster. Deswegen
Ja,
entfällt mir der
wobei der
Name auch
auch
gerne
noch,
mal.
ich glaube, der war letztes Jahr Rookie, also so erfahren ist der jetzt auch noch nicht, ne?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Ist aber auch schon in die Next gefahren. Also in St. Petersburg hat er zum Beispiel auch einen klaren Erfahrungsvorteil
Nein, ich glaube, er war
gegenüber.
letzter Rookie bei den IndyCars
Ja,
und zwar
genau, aber
ganz
davor
gut.
ist er in der Next gefahren.
Ja, aber ich sage ja jetzt nicht, dass der jetzt auch so ein richtiger Haudegen ist, sondern auch
Nee.
eher am Anfang.
Ja, genau. Aber um da Mick ein bisschen Schutz zu nehmen für St. Petersburg, meine ich nur, weil die Next fährt auch in St. Petersburg. Da hatte er letzte Woche, als er
Ja,
schneller war
das
als Mick,
ist auch
mehr
kein
Vorteil,
Vorwurf
Erfahrung.
gewesen. Ich
Ja.
war kein Vorwurf. Ich habe nur gesagt, er konnte beim Start bei dem Crash nichts machen. Aber wenn du natürlich ziemlich weit hinten losfährst, ist dieses Risiko, dass sowas passiert, viel größer. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Je weiter du vorne stehst, desto weniger Risiko hast du, dass es so kracht beim Start. Das ist auch klar. Also der Formel 1 ist genauso.
Ja. Gut, Ralf, dann machen wir heute abschließend nicht nur deinen Top-3-Tipp fürs Rennen, sondern auch noch einen Mick Schumacher-Indycar-Tipp.
Oh, da bin ich zu weit weg. Boah. Ich meine, die haben ja auch keine stehenden Starts. Er wird wohl. Ja, er muss einfach so wenig Plätze wie möglich verlieren. Also, ich sag mal, ich wäre zufrieden. Top 10 wäre super. Wenn er im ersten Ovalrennen Top 15 fährt, trotzdem wäre es auch noch gut. Also, ich will da die Latte nicht so hochlegen. sagen wir mal Top 10 und das wäre super. Und das ist schwer genug, egal ob du jetzt auf 4 losfährst oder nicht, weil da kann man überholen, das weiß man.
Gut, und in der Formel 1 im Rennen? Top 3?
Ich denke, Russell und Antonelli werden das Ding nach Hause fahren und die werden dafür sorgen, das Team, dass die sich jetzt nicht im ersten Rennen schon in die Kiste fahren, das könnte ein Langweiler werden. Es sei denn, beim Start wirkt einer das Auto. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mercedes so schlagen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im ersten Rennen die sich heftig attackieren. Das wird denen gesagt. Weil das wäre ja fatal, mit so einem überlegenen Auto dein eigenes Rennen zu zerstören. Das kann sich keiner erlauben. Und ich denke, in McLaren durch den Mercedes-Antrieb, ich denke, Piastri fährt aufs Podium als Dritter.
Okay, ich gehe mal mit, also du sagst Russell, Antonelli, Piastri.
Ja.
Und dann gehe ich mal auf Russell, Antonelli und Leclerc und Schumacher auf, ich sag, da passiert irgendwas und der wird Dritter. Ja, und dann abschließend, Ralf, noch, morgen ist das 500. Grand Prix-Wochenende von Bernd Mailänder. Hat damit auch mehr Grand Prix sozusagen als Formel-1-Urgestein Fernando Alonso, auch wenn er nicht überall mitgefahren ist. Ja, aber dem werden ja so ein paar Einsätze dann morgen zu dem Jubiläum zu gönnen, ne?
Ist eher wahrscheinlich. Jetzt erstens, weil Melbourne eine Strecke ist. Man ja weiß, dass an den meisten Stellen, wenn da ein Unfall passiert, das Safety Car kommen muss. Und wir hatten ja, ich glaube, letztes Jahr war das richtig gefährliche Moment oder vor 2 Jahren, als Hülkenberg plötzlich auf den Albon mit Höchstgeschwindigkeit zugeschossen ist, der mitten auf der Strecke stand. Und ja, Melbourne und Safety Car ist eher wahrscheinlich. Und dann nochmal die neuen Regeln, wenn da wirklich mal wieder einer stehen bleibt mitten auf der Strecke, das kommt ja auch noch dazu, dass sie die Technik doch noch nicht so im Griff. Also das ist schon eher wahrscheinlich, dass wir ihn morgen sehen werden. Und das freut mich auch. Ich kann mich noch erinnern, mir 2000, glaube ich, war das erste Mal unterwegs war.
Ja, auf jeden Fall cool, so lange schon dabei zu sein. Und er hat ja auch schon gesagt, irgendwie die 700, 750, die hat er schon im Auge. Ich glaube, für die 1000 wird es dann auch nicht mehr ganz reichen. Aber gucken wir mal, wie lang der gute Bernd noch macht. In diesem Sinne, Ralf, danke für deine Zeit.
Alles klar.
Und dann melden wir uns morgen nach dem Rennen wieder. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Tschüss.